zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Frau Weigand hat ja auch schon eingeleitet mit Vorgängen, die tief ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Und vielleicht hat sich der eine oder die andere unter Ihnen gefragt, was das alles mit dem zu tun hat, was Herr Walser einleitend sagte, nämlich mit der 100. Wiederkehr der Paraphierung des Konkordats, des Bayerischen Konkordats von 1924. Aber es hängt eben alles mit allem hier zusammen, weil just die Schwierigkeiten, die entstanden waren, und zwar im innenpolitischen genauso wie in den außenpolitischen Verhältnissen im Konkordat von 1817 münden und das wiederum wesentlich dann auch in den Verhandlungen ab 1919 zum nächsten Bayerischen Konkordat rezipiert werden. Ich nehme also hoffentlich nicht allzu viel Spannung vorweg, wenn ich sage, es gibt ein Konkordat 1817. Das Kind war auf die Welt gekommen, aber wie Sie in meinem einleitenden Zitat jetzt gleich hören werden, sonderlich geliebt war es zunächst mal nicht. Will der päpstliche Hof nicht nachgeben, so ziehe ich, schreibt der bayerische Außenminister Alois von Rechberg im Juli 1817, als ihm sein römischer Gesandter das von ihm ausgehandelte und paraffierte Konkordat zur Ratifizierung zusandte, und weiter im Zitat, so ziehe ich keine Übereinkunft, einem die Rechte der Krone und der deutschen Kirche angreifenden, veraltete und überwundene Missbräuche wiedergebärenden Konkordate weit vor. Zitat Ende. Der Staatskirchenvertrag München drohte ihn platzen zu lassen, bevor er richtig ins Leben getreten war. Wenn man das Ergebnis an der Isar aber so nachteilig beurteilte, dann musste die Zufriedenheit am Tiber doch umso größer sein. Sollte man zumindest meinen, doch weit gefehlt. Ein Zitat, das fast exakt ein Jahrhundert nach demjenigen Rechbergs datiert, lässt gleichfalls Unbehagen erkennen. Es stammt aus der 109-seitigen diplomatischen Instruktion für den neuen Nuntius Giuseppe Aversa, der 1916 nach Bayern entsandt wurde. In dieser die Leitplanken päpstlicher Politik festlegenden Handlungsanweisung wird auf das unverändert in Kraft befindliche Konkordat von 1817 Bezug genommen und festgestellt, dass Staat und Kirche grundsätzlich ganz gut miteinander auskämen. Gleichwohl wird kaum verhohlene Kritik geübt, weil die Regierung die Vereinbarungen nicht gewissenhaft einhalte. Und zudem wird Aversa an anderer Stelle ermahnt, nach Ende des Krieges auf eine Verbesserung der Zustände zu drängen. Zwei Zitate, die manches verbindet, manches trennt. Trennend ist zunächst einmal der Umstand, dass Rom mit dem Konkordat zufrieden zu sein schien, nicht indes mit der Art, wie es vollzogen wurde, das heißt, wie man es in der Praxis handhabte. Die bayerische Äußerung legt hingegen nahe, dass man mit dem Vertrag an sich unzufrieden war. So oder so, glücklich war keiner der beiden mit dem Kind, das da 1817 auf die Welt gekommen war und was beide eben gemeinsam auf die Welt gebracht hatten. Wieso also schlossen die Vertragspartner das Konkordat überhaupt ab? Und wieso hielten sie über ein Jahrhundert an etwas fest, an dem beide herummäkelten? Ich möchte dem in vier Punkten nachgehen und hierfür zuerst die Frage nach der Alternative in den Raum stellen. Was wäre gewesen, wenn Staat und Kirche ohne wechselseitigen Vertrag geblieben wären? Dass auch das nicht das Gelbe vom Ei gewesen wäre, versteht man, wenn man einen Blick auf die Ausgangsbedingungen beider Akteure wirft, also nach den politischen Situationen Roms und Münchens fragt. Anschließend soll der Gang der Ereignisse nachgezeichnet werden, um zum Abschluss die Frage nach dem cui bono, also nach den Motiven danach, wem das Konkordat genutzt hat und wieso es trotz der Nörgeleien nicht nur abgeschlossen wurde, sondern auch 100 Jahre Gültigkeit behielt, wieder aufzugreifen. Zunächst also zu den Ausgangssituationen und ich beginne mit jener des Papstes. Das 18. Jahrhundert will ich hier nur streifen, also die Aufklärung und die innerkirchliche Variante des Febronianismus. Das eine hatte der Selbstverständlichkeit kirchlicher Herrschaft an sich, das andere dem päpstlichen Primat arg zugesetzt. Dessen Macht im Reich drohte jedenfalls gleich von zwei Seiten zu erodieren, von der Bischöfe einerseits und der des Reichsoberhaupts andererseits. Letzterer, Josef II., hing bekanntlich aufklärerischen Idealen besonders stark an. In seinen Erblanden setzte er das in Form des Josephinismus durch, etwas vereinfacht gesprochen der konsequenten Unterordnung aller politisch-gesellschaftlichen Angelegenheiten unter staatliche Interessen. Und das bezog auch alles Kirchenpolitische ein. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben. Fortan unterlagen sämtliche kirchlichen Verordnungen oder auch nur Verlautbarungen seiner Zustimmungspflicht. Erst wenn er das schon erwähnte Placet erteilt hatte, erlangten sie Gültigkeit. Die Bischöfe und Orden durften keine Beziehungen mehr mit Rom unterhalten. Außerdem wurden sie mit einem Treueeid an den Staat gebunden. Die Annahme päpstlicher Titel wurde verboten, ebenso das Studium angehender Geistlicher an römischen Universitäten. Josef II. Hat stattdessen eine deutsche Universität in Pavia gegründet. Schließlich bröckelte die dominierende Stellung des Katholizismus in Österreich. 1781 führte Josef das Toleranzpatent ein, das Orthodoxen, Protestanten und übrigens auch Juden die Ausübung ihres Glaubens erlaubte. Der Papst reagierte unter anderem hierauf, als er 1785 in München eine Nunziatur einrichtete. Die gab es nämlich eigentlich nur beim Reichsoberhaupt. Diese Münchner Nunziatur sollte ein Gegengewicht zu Österreich darstellen und zugleich die immer selbstbewusster und das heißt selbstständiger agierenden deutschen Bischöfe kontrollieren. Deren Unmut hierüber können Sie sich wiederum unschwer vorstellen. Die mächtigen Erzbischöfe, Fürsten auch von Köln, Trier, Mainz sowie der Fürsterzbischof von Salzburg protestierten vehement gegen die Einrichtung einer Nunziatur. Der Streit zwischen Rom und den führenden Klerikern des Reichs eskalierte, als die Bischöfe 1786 die Emser Punktation verabschiedeten, in der sie forderten, alle päpstliche Bullen ihrer Genehmigung zu unterstellen, bevor sie Gültigkeit erlangten. Sie können sich vorstellen, dass das bei Pius dem VI. Auf wenig Gegenliebe gestoßen ist. Er hat dann sehr schnell eine offizielle Ablehnung verfassen und veröffentlichen lassen. Was ich damit zeigen will, ist, es gab im 18. Jahrhundert eine massive Auseinandersetzung zwischen Rom, der Reichskirche sowie aufklärerischen Strömungen, die seit der zweiten Jahrhunderthälfte auch die Politik der Fürsten erfasst und geprägt hatte. Doch das alles war nichts gegen das, was alsbald das Staat-Kirche-Verhältnis erschüttern sollte. Die Französische Revolution. Kann man etwas Unsinnigeres ausdenken, als eine derartige Gleichheit und Freiheit für alle zu dekretieren? Schreibt Papst Pius VI. In seinem Breve Quad Aliquantum vom März 1791 über die Französische Revolution, genauer über die Erklärung der Menschenrechte. Die Abneigung zwischen dem römischen Pontifex und den Pariser Revolutionären war freilich keineswegs einseitig. In Frankreich war gerade der Katholizismus als Staatsreligion abgeschafft worden und ich vermute, dass auch eher das der Grund für den päpstlichen Grant war als die Erklärung der Menschenrechte. Die mit dem Konkordat von 1516 zementierte Regelung, wonach jeder Monarch dem katholischen Bekenntnis anhängen musste, also jeder französische Monarch, war also gestürzt an die Stelle Gottes, trat die Vernunft. Das neu geschaffene Glaubensbekenntnis begann denn auch mit den Worten: Ich glaube an die Französische Republik. Später wurden hunderte Priester in den Gefängnissen der französischen Hauptstadt gelyncht, woraufhin der Papst die europäischen Mächte zum Kampf gegen die Prima Filia, also gegen die erste Tochter Roms, gegen Frankreich aufrief. Der Waffengang setzte bekanntlich 1792 ein und sollte Europa mehr als zwei Jahrzehnte in Atem halten. Pius schloss sich den antirevolutionären Mächten an und zahlte auch den Preis, als diese ihre Niederlagen gegen französische Truppen erlitten. Im Italienfeldzug von 1796 verlor der Kirchenstaat seine oberitalienischen Besitzungen, aus denen sich 1797 die sogenannte Cisalpinische Republik bildete, die letztlich nichts anderes als ein Satellit Paris war. Überdies hatte die Grande Nation dem Papst 31 Millionen Livre Kriegskontributionen auferlegt, die der allerdings wegen chronisch leerer Kassen nicht zahlen konnte und die man sich in Frankreich deswegen in Form von Kunstwerken holte. 1798 besetzten die Franzosen dann sogar die Hauptstadt und riefen die Römische Republik aus. Der Papst wurde für abgesetzt erklärt und zunächst nach Siena, später nach Florenz verbannt, um im Frühjahr 1799 auf französischen Befehl nach Frankreich verschleppt und in Valence inhaftiert zu werden. Den Wunsch, des Schwerkranken in Rom sterben zu dürfen, verwehrte man ihn. Sterben können sie überall, soll Napoleon gesagt haben. Im Sommer 1799 tat er es. Es war dasselbe Jahr, in dem die Französische Republik ihre Handlungshoheit verlor, nachdem ein gewisser Napoleon mit dem Staatsstreich vom 18. Brumaire die Macht an sich gerissen hatte. Die nach ihm benannten napoleonischen Kriege setzten ganz Europa bis 1815 zu und damit natürlich auch dem Papsttum und dem Kirchenstaat. Dort regierte seit 1800 ein neues Oberhaupt, Pius VII. Anders als sein Vorgänger setzte er auf Verhandlungen, die er freilich kaum aus einer Position der Stärke herausführen konnte. So nötigte das französische Konkordat von 1801 der Kirche zahlreiche Zugeständnisse ab. Der Katholizismus war nicht mehr Staatsreligion, stattdessen die Freiheit des Bekenntnisses gewährleistet. Die Bischöfe wurden entlassen, neue nur durch Napoleon ernannt. Die Kaskade der Demütigungen ging auch in den folgenden Jahren weiter. Zu seiner Kaiserkrönung 1804 zwang Napoleon den Papst nach Paris, aber zugleich in eine Statistenrolle. Bei der Zeremonie durfte er nämlich nur anwesend sein und nicht, wie jahrhundertelang üblich, den neuen Herrscher krönen. Das tat Napoleon bekanntlich selbst. Die Cisalpinische Republik wurde 1805 zum Königreich Italien mit Napoleon selbst an der Spitze. Die päpstlichen Besitzungen blieben mithin verloren. 1809 wurde der Papst mal wieder verhaftet und zunächst nach Ligurien, 1812 nach Frankreich verschleppt. Der Kirchenstaat war da schon Teil Frankreichs geworden, um, wie es in dem Dekret heißt, ich zitiere, der missbräuchlichen Verbindung von geistlicher und weltlicher Macht ein Ende zu setzen. Erst 1814, nach der Abdankung des französischen Diktators, zog Pius wieder in Rom ein. 1815 erhielt er durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses den Kirchenstaat zurück. Das war einerseits schön für ihn, zeigte aber nur von Neuem, dass nicht er, sondern äußere Mächte über sein Schicksal bestimmten. Verzeihen Sie, wenn die Ausführungen, die ich hier vorangestellt habe, erst einmal nichts mit dem Konkordat zu tun zu haben scheinen und etwas länger wurden. Mir ging es darum, Sie dafür zu sensibilisieren, in welcher Situation sich das Oberhaupt der katholischen Kirche befand, als die Kurie Verhandlungen über den Abschluss des Staatskirchenvertrages aufnahm. Ich wechsle zur bayerischen Perspektive. Auch hier muss ich knapp ausgreifen, zunächst wieder auf die Zustände des 18. Jahrhunderts und im Speziellen auf die Stellung der Bischöfe. Diese nämlich waren, Sie haben schon davon gehört bei Frau Weigand, einerseits geistliche Oberhirten. Als solche führten sie ihr Bistum. Andererseits aber waren sie zugleich weltliche Herren über ein Fürstentum, das sogenannte Hochstift. Letzteres hatte zur Folge, dass katholische Fürstenhäuser, allen voran die Wittelsbacher, ein massives Interesse daran hatten, die Bischofsstühle für ihre Familienmitglieder zu reservieren. Macht und finanzpolitischer Zugewinn war doch damit versprochen. Wenn Sie sich mal das Gebiet des Hochstifts Köln ansehen, dann ahnen Sie, dass weder die Steuereinnahmen, also die finanzpolitische Seite, noch die machtpolitische eine Petitesse waren. Doch damit war um 1800 Schluss. Das Alte Reich zerfiel unter dem Ansturm napoleonischer Truppen. Der Reichsdeputationshauptschluss hatte mit seinen Mediatisierungsbeschlüssen Tabula rasa auf der politischen Landkarte gemacht und die Territorien des Reichs von über 300 auf 34 reduziert. Auch und vor allem die geistlichen Territorien sind dem zum Opfer gefallen. In der Folge verlor das janusköpfige Wesen Bischof eines seiner beiden Gesichter, nämlich das des Fürsten. Der Reichtum, die Macht, das weltliche Territorium, kurzum die Machtbasis, die sie bis dahin als weltliche Herrscher inne hatten, sie waren verloren. Geblieben war der Geistliche. Ohne Geld und Gebiet aber war das episkopale Amt nicht mehr sonderlich attraktiv für den Hochadel. An seiner Statt bestiegen nun überwiegend Angehörige unterer Gesellschaftsschichten die Kathedra. Unmittelbar greifbar wird das hier etwas abstrakt genannte, wird der gewandelte Charakter des Amtes in zwei Bildern. Ich habe hier die Selbstdarstellungen der beiden Regensburger Oberhirten Clemens August von Bayern und Georg Michael Wittmann gewählt, hätte aber auch leicht andere heranziehen können. Sie stehen also hier nur pars pro toto. Beim Oberhirten, beim Fürsten des 18. Jahrhunderts, Diamanten, Hermelin, der Fürstenhut, ein Page, die Lust am Bauen, mit einem Wort, die fürstliche Attitüde. Schlichtes Kreuz, gesenkter Blick und gefaltete Hände, die ostentative Betonung des Geistlichen, der Demut, der Verzicht auf Prunk beim Bischof des 19. Jahrhunderts. Die alte Reichskirche mit ihren gleichermaßen potenten wie machtbewussten Bischöfen war Geschichte. An ihre Stelle traten Oberhirten aus dem Bürgertum, gar von bäuerlicher Herkunft. Aus Sicht des Staates bestand bei diesen Aufsteigern die Gefahr, dass sie ihren Bezugspunkt weniger in Staat oder Kirche und schon gar nicht in dessen Dynastie sahen, wie es bei Clemens August der Fall war. Das war der Bruder des regierenden bayerischen Kurfürsten, sondern im Papst. Was uns heute ganz natürlich erscheint, war im 19. Jahrhundert neu und es war ein gravierendes Problem für den Staat. Denn was, wenn die papalen Ansichten und Ziele nicht mit den eigenen, mit den staatlichen übereinstimmten? Was, wenn der Papst dem König widersprach, die Oberhirten aber dem Pontifex anhingen? War dann nicht die gesellschaftliche Grundlage der weltlichen Macht bedroht? Immerhin gilt es in Rechnung zu stellen, dass die Bischöfe im 19. Jahrhundert so etwas wie Opinion Leader waren, deren Loyalität und Kooperation, man könnte auch sagen, deren Systemkonformität und politische Anpassungsbereitschaft für den Staat wichtig war. Die bayerischen Könige des 19. Jahrhunderts sahen das jedenfalls so und ihre zu schildernde Kirchengesetzgebung reagierte hierauf. Bevor ich dazu komme, zunächst ganz knapp noch zwei andere Aspekte, die gleichwohl mit der Münchner Kirchenpolitik zusammenhängen. Der Reichsdeputationshauptschluss, die napoleonischen Kriege, der Wiener Kongress, sie hatten 1815, Sie haben schon davon gehört, ein völlig anderes Land hervorgebracht als jenes, das die Zeitgenossen von 1799 kannten. Durch kluge Bündnispolitik war es gelungen, das eigene bayerische Territorium nicht nur zu arrondieren, sondern auch zu vergrößern. Schon ein flüchtiger Blick auf die Grenzen zeigt, wie sehr Bayern von der Flurbereinigung zwischen 1795 und 1815 profitiert hatte. Ohne in Einzelheiten gehen zu müssen, lässt sich auf den ersten Blick erkennen, dass das Territorium um rund ein Drittel gewachsen war. Die Bevölkerungszahl hatte sich sogar fast verdoppelt. Und unter diesen Neubayern waren erstmals eben seit knapp 300 Jahren wieder Protestanten. Ziemlich genau ein Viertel, Frau Weigand sprach schon davon, betrug ihr Anteil im neuen Bayern. Dem standen zwar immer noch drei Viertel Katholiken gegenüber, gleichwohl war der evangelische Bevölkerungsanteil so groß, dass er ernst genommen, dass seine Interessen berücksichtigt werden mussten. Eine rein katholische Politik, wie Bayern sie jahrhundertelang betrieben hatte, war nun unmöglich, denn man konnte die evangelischen Untertanen ja kaum zur Konversion zwingen. Zumindest nicht, wenn man nicht Proteste, Aufruhr, soziale Unruhen riskieren wollte. Und selbst eine Benachteiligung hätte eine solche Unzufriedenheit nach sich gezogen, die nicht nur gesellschaftlich gewesen wäre, sondern die staatspolitischen Integration gefährlich hätte werden können. Denn die Protestanten waren ja, und auch das muss man bedenken, und man sieht das an dieser Grafik sehr schön, die Protestanten waren ja erst in den jüngst neu hinzugekommenen und erst in den Staat zu integrierenden Territorien beheimatet. Und deren Bewohner, ich formuliere das mal ganz vorsichtig, waren ohnehin nicht restlos begeistert, nun unter dem wittelsbachischen neuen Herrn leben zu müssen. Der allmächtige bayerische Minister Maximilian von Montgelas hatte hieraus frühzeitig auf die Unabdingbarkeit einer neuen Religionspolitik geschlossen. Aus integrationspolitischen Gründen notwendig war eine Politik, die die Gleichbehandlung von römisch-katholisch, lutherischem und reformierten Bekenntnis verfolgte. In diesem Sinn hatte Montgelas schon 1801 einen Toleranzedikt zur Gleichstellung der christlichen Konfessionen erlassen und damit das Ende der ausschließlichen Katholizität Bayerns besiegelt. Zwei Jahre später, 1803, folgte das erste Religionsedikt, das diese Politik fortsetzte und weiter verrechtlichte. Ich versuche mich an einem Zwischenfazit, aber ich hoffe, dass bereits bis hierhin deutlich geworden ist, dass das Verhältnis zwischen Staat und Kirche am Beginn des 19. Jahrhunderts überhaupt nicht so bleiben konnte, wie es zuvor über Jahrhunderte gewesen war, einfach weil sich zu viele Parameter geändert hatten. Da ist, ich habe es hier wirklich nur sehr knapp angedeutet, die Veränderung infolge der Aufklärung. Da sind die zahlreichen protestantischen Untertanen, die jetzt in den Staat neu zu integrieren waren. Da sind zum Dritten die Veränderungen, die infolge des Reichsdeputationshauptschlusses und vorher schon der Säkularisationen eingetreten waren. Da ist zum Vierten die Auflösung der Reichskirche mit ihren mächtigen Fürstbischöfen. All das führt dazu, dass diese veränderte Religionspolitik eben im Toleranzedikt von 1801 und im Religionsedikt von 1803 mündet. Einen vorläufigen Höhepunkt der Verrechtlichung von Toleranz und Gleichheit, von Parität, gleichsam die konsequente Fortschreibung von 1803, war das Edikt vom 14. Juni 1809. Es legte unter anderem fest, dass die Gerichtshoheit über die Kleriker, die Verwaltung kirchlichen Vermögens und die Aufsicht über den persönlichen wie den postalischen Verkehr der Bischöfe mit Rom beim Staat lag. Dass dieser ein Aufsichtsrecht über die Priesterseminare hatte, vor allem aber, dass der König die Bischöfe ernennen und dass keine kirchliche Bestimmung ergehen durfte, die nicht die Zustimmung des Monarchen hatte, eben das königliche Plazet. Unschwer erkennen Sie jenen umfassenden staatlichen Regelungsanspruch, wie er uns schon bei Joseph II. Begegnet ist. Das bezog sich nicht nur auf die Kirche, aber eben auch auf sie. Und diesen weitreichenden staatlichen Zugriff auf kirchliche Belange meint man, wenn man vom bayerischen Staatskirchentum der Monarchie spricht. Dass es Ziel Roms sein musste, diesen Zugriff zu lockern und die kirchliche Autonomie zu stärken, ist unmittelbar evident. Und wenn man nicht die Peitsche herausholen wollte, und Rom hat das zwischenzeitlich durchaus immer mal wieder zumindest ventiliert, etwa als der Papst 1804 eine Verdammungsbulle gegen Bayern schleudern wollte und nur mühsam davon abgehalten werden konnte. Wenn man also nicht die Peitsche herausholen wollte, es auf einen Konflikt ankommen lassen wollte, dann musste man verhandeln. Und damit bin ich endlich beim Konkordat im eigentlichen Sinne angekommen. Einen ersten Vertragsentwurf hatte Bayern schon 1802 ausgearbeitet. Allerdings waren hierin weitreichende staatliche Hoheitsrechte formuliert worden. Ich nenne nur stellvertretend das Recht auf die Bischofsernennungen. Außerdem triefte er vor aufklärerischem Denken, forderte die Reduktion von Feiertagen und die Beibehaltung der Toleranzgesetzgebung. Bedenkt man die zur selben Zeit erfolgenden Klosteraufhebungen sowie den Umstand, dass Bayern dem päpstlichen Nuntius seit 1800 das Agrement verweigerte, also nicht gerade ein besonders freundliches diplomatisches Verhalten an den Tag legte, dann kann es kaum verwundern, dass der Entwurf versandete. Erste konkrete Verhandlungen wurden erst 1806 aufgenommen, nachdem das Reich zerfallen und Bayern zum selbstständigen Staat geworden war. Verhandlungsort war Regensburg. Ich erspare Ihnen hier die Details, nicht zuletzt, weil diese Regensburger Verhandlungen, obwohl es zwischenzeitlich mal ganz gut aussah, dann doch relativ rasch scheiterten. Während nämlich Bayern da weiterhin seine staatskirchlichen Ziele verfolgte, verlangte der Heilige Stuhl nicht weniger als die Wiedereinführung des Katholizismus als alleiniger Staatsreligion, also die Rücknahme aller auf Toleranz und Parität zielenden Gesetze. Es vermag unter diesen Vorzeichen nicht zu überraschen, dass die Gespräche ein Jahr nach ihrer Aufnahme, 1807, abgebrochen und einstweilen auch nicht wieder aufgenommen wurden. Nicht zuletzt, weil Napoleon den Kirchenstaat okkupierte und Pius VII. Gefangen gesetzt hatte. Eine neue Situation ergab sich erst 1815. Die Jahrzehnte des Kriegs und die immer deplorableren kirchlichen Zustände. In Bayern waren die Bischofsstühle von Augsburg, dann auch wenn es hier noch nicht unmittelbar dazugehört, Speyer, Bamberg, Würzburg und München-Freising verwaist, also nicht mit Bischöfen besetzt, um von zahlreichen, ungezählten, unbesetzten Pfarrstellen hier zu schweigen. All das hatte bei den Beteiligten das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Religion geschärft. Außerdem war der Pontifex wieder in Rom und der Wiener Kongress hatte keine reichseinheitliche Lösung für die Kirchenorganisation gebracht. Die einzelnen Mitglieder des just ins Leben tretenden Deutschen Bundes konnten ihre Angelegenheiten also selbst regeln. Für Bayern hieß das, dass diejenigen von 1809 weitergalten. Regelungen, die Rom unverändert revidieren wollte. Das traf sich insofern gut, als auch Bayern an einer Klärung der kirchenpolitischen Fragen lag. Nur Wochen nach dem Wiener Kongress akkreditierte man seinen Gesandten Kasimir von Heffelin neuerlich, er war schon seit 1803 Gesandter, am Heiligen Stuhl. 1810 war er wegen der Verschleppung des Papstes aus Rom abgereist. 1816 vereinbarten beide Seiten, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Eine erste Instruktion erhielt der Gesandte unter dem 16. August 1816. Darin forderte Montgelas vor allem die Errichtung einer Landeskirche. Das heißt, die Deckungsgleichheit der staatlichen Grenzen mit denen der Bistümer. Ein Erzbischof sollte in Freising bzw. München sitzen und 7 Suffragane unter sich haben. Augsburg, Bamberg, Eichstätt, Speyer, Regensburg, Passau und Würzburg. Ihre materielle Absicherung, die Dotation, sollten die Bistümer aus unveräußerlichen Gütern bzw. Rentenerträgen von diesen Gütern erhalten. Die Bischöfe, die Domkapitel samt den Dignitären sowie die Direktoren der Priesterseminare würden, so die bayerische Forderung, vom König ernannt und hätten allesamt einen staatsbürgerlichen Treueeid abzulegen. Das Disziplinarrecht gestand man hingegen den Bischöfen zu, verbat sich aber die Anrufung einer auswärtigen Jurisdiktionsgewalt. Das Recht, neue Pfarrer vorzuschlagen, das sogenannte Präsentationsrecht, schließlich behielt man ebenso dem König vor wie dasjenige des Placets, also das Recht, kirchliche Erlasse abzusegnen, bevor sie Rechtskraft erlangten. Dass man sich darauf in Rom nicht einließ, ahnen Sie. Die wichtigsten Gegenforderungen waren die Ablehnung der Diözesaneinteilung. Bamberg wurde als zweiter Metropolitansitz ins Spiel gebracht. Außerdem sollte Kempten Bischofssitz werden. Schien hier eine Einigung durchaus möglich, war aus staatlicher Sicht schon kritischer die Forderung nach bischöflichen Zensur- und Schulaufsichtsrechten und die nach Restituierung zahlreicher Klöster. Noch schwieriger war die Ablehnung eines dauerhaften Nominationsrechts für Bischöfe. Der König sollte nur die ersten Bischöfe jeweils ernennen und danach eben nicht mehr. Die Zurückweisung des Placets sowie die Forderung nach Rücknahme aller Toleranz- und Paritätsgesetze, faktisch also die Wiedereinführung der ausschließlichen Katholizität. Das war gänzlich unannehmbar aus staatlicher Sicht. Andererseits, es war das römische Ceterum Censeo. Auf Bayern war das das Festhalten an Paritätsgesetzgebung, an landeskirchlichen Zuschnitt und am Nominationsrecht. Ich vereinfache hier den Gang der Verhandlungen und wer weiß, ob die nicht völlig festgefahren gewesen wären, hätte sie nicht ein wichtiges innenpolitisches Ereignis wieder in Schwung gebracht. Am 2. Februar 1817 nämlich wurde der lange allmächtige Minister Montgelas gestürzt. An seine Stelle als Minister für Kirchenangelegenheiten trat Karl Friedrich von Thürheim. Der Heffelin schon eine Woche später, am 9. Februar, eine neue Instruktion ausstellte, die weit weniger energisch als ihre Vorläufer war. Zwar bestand auch er auf dem vollumfänglichen königlichen Nominationsrecht und wies die kurialen Ansprüche auf Wiedererrichtung von Klöstern sowie auf die eines bischöflichen Zensur- und Schulaufsichtsrechts, die Rücknahme der Toleranzgesetzgebung und den Verzicht auf das Placet zurück. Allerdings zeigte er sich bei Fragen der Diözesaneinteilung und der Dotationen kulanter, in Teilen auch hinsichtlich der Besetzungsrechte bei Pfarrstellen. Thürheims Wille, möglichst rasch zu einem Abschluss zu kommen, war jedenfalls unübersehbar und musste an der Kurie den Eindruck einer deutlichen, wenn nicht sogar einer radikalen Kurskorrektur hervorrufen. Dennoch, die erwähnten strittigen Fragen blieben. Die Verhandlungen drohten auch danach noch mehrmals zu scheitern. Als den Gesandten aber am 13. Mai 1817 neben einer weiteren Anweisung des Innenministers auch eine Notiz des neuen Außenministers Alois von Rechberg erreichte, in der er die Bedeutung des Nominationsrechts unterstrich, hielt Heffelin diese Frage für die ausschlaggebende. Und weil er das auch so an die Kurie weitergab und Kardinalstaatssekretär Consalvi daraufhin in diesem Punkt nachgab, unterzeichnete Heffelin am 5. Juni 1817 das Konkordat und übersandte es nur noch zur Ratifizierung, die innerhalb von 40 Tagen zu erfolgen hatte, nach München. Während Innenminister Thürheim wenig Anstoß an dem ausgehandelten Resultat nahm, waren vor allem der Justiz- und der Finanzminister schockiert, erklärten das Ergebnis für unannehmbar und ihren Gesandten kurzerhand für verrückt. Der Grund ihrer heftigen Reaktion liegt auf der Hand. Während nämlich das landesherrliche Plazett zu kirchlichen Erlassen sowie das Nominationsrecht für die Kanoniker fehlten, fand sich das Prinzip der ausschließlichen Katholizität weiterhin im Text, bezeichnenderweise sogar als Artikel 1, ebenso die vollständige Freiheit der Bischöfe. Ich erspare Ihnen die Details der zum Teil heftigen Diskussion im Münchner Kabinett über dieses Ergebnis. Zwischenzeitlich ventilierte man wieder mal den Vertrag gar nicht zu ratifizieren und lieber in einem konkordatslosen Zustand zu verharren. Schließlich aber beschloss der Ministerrat, die Ratifizierung zu verschieben, eine neue Instruktion nach Rom zu schicken und mit dem Bruder des Außenministers, dem Regensburger Domherrn Franz Xaver von Rechtsberg, gleich einen Sondergesandten hinterher. Sie können sich die Bestürzung am Vatikan vorstellen. Da hat man seit 1802 verhandelt, endlich ein Ergebnis errungen und schon wollte München das alles wieder über den Haufen werfen. Ich überspringe hier die Einzelheiten der Nachverhandlungen, die für Bayern zwar einige, aber letztlich nur kosmetisch zu nennende Veränderungen brachten. Letztlich begriff man in München, dass mehr nicht herauszuholen war und entschloss sich zur Ratifizierung, die am 24. Oktober 1817 erfolgte. Fragt man danach, warum die beiden Akteure den völkerrechtlichen Vertrag absegneten und in Kraft setzten, liegt die Antwort für Rom auf der Hand. Viele seiner Ziele waren erreicht, die Bischöfe genossen volle Freiheit und ihnen war die Klerusausbildung übertragen, es wurden Klöster restituiert, deren Insassen für Seelsorge, Unterricht und Krankenpflege vorgesehen waren. Der Staat hatte sich zur Übernahme erheblicher Finanzlasten verpflichtet und der Katholizismus war wieder die ausschließliche Religion im Lande. Schwieriger ist also die Frage nach den bayerischen Motiven. Aber auch der Staat profitierte, allen voran in Form der endlich realisierten Landeskirche. Zwar gab es mit München und Bamberg zwei Metropolitansitze, man hätte lieber nur einen gehabt, aber fortan deckten sich Staatsgrenzen und die der Diözesen. Das war deshalb so wichtig, weil es die Einflussnahme auswärtiger Bischöfe auf bayerische Untertanen abwehrte. Eine solche hätte beispielsweise im östlichen Oberbayern oder in der Pfalz gedroht, wo ohne die hier bunt eingefärbten Neuzirkumskriptionen der Salzburger bzw. der Wormser und der Mainzer Bischof zuständig gewesen wären. Überdies stand dem König laut Konkordat das Nominationsrecht für die Erzbischöfe, Bischöfe und weitere Kleriker sowie weitgehende Besetzungsrechte in den Pfarreien zu. Zitat: Kein anderer deutscher Staat besaß im 19. Jahrhundert einen solch ausschlaggebenden Einfluss auf die Besetzung fast aller höheren und vieler niederen kirchlichen Ämter zu, urteilt Eberhard Weiß. Der Staat sicherte sich damit Einfluss auf den Episkopat, dessen soziale Zusammensetzung und also geistige Orientierung ja dem geschilderten erheblichen Wandel unterlag. Unverkennbar ist die dahinterstehende Hoffnung, mit entsprechenden Vorauswahlen für eine staatsloyale Schicht an Oberhirten sorgen zu können. Andererseits, die zu schluckenden Pillen waren schon bitter. Dem Vertrag nach war Bayern wieder vollumfänglich katholisch. Das entsprach natürlich weder der Realität, noch konnte der Monarch so etwas auch nur in Erwägung ziehen. Wieso also unterzeichnete er? Den wesentlichen Grund wird man darin zu sehen haben, dass München nie plante, das Konkordat buchstabengetreu umzusetzen. Ach, die Regierung soll nur Zugeständnisse machen, meinte der Münchner Sondergesandte Rechberg und fuhr fort, ich zitiere ihn nochmal. Rom ist es bloß, um das Prinzip zu tun. In der Praxis gibt es gerne nach. Mit anderen Worten, die bayerische Regierung gab sich überzeugt, die Kurie werde sich mit dem Vertrag an sich, mit der Form zufrieden geben, in der Praxis aber kulant zeigen. Das wollte sie nutzen, um strittige Fragen auf dem Weg der Gesetzgebung zu korrigieren, also im staatlichen Sinne zu regeln. Eine solche Gesetzgebung werde umso leichter fallen, so der Generaldirektor im Innenministerium Georg Friedrich von Zentner, Zitat, da sämtliche Geistliche nur aus Eingeborenen bestehen und von der Regierung dadurch sowie durch ihre Bestellung und durch den Bezug ihrer Einkünfte aus dem Land abhängig bleiben. Zitat Ende. Es war dies genau jene Strategie, die der 1817 amtierende Außenminister schon 1806 vorgeschlagen hatte, als er noch bayerischer Unterhändler für die Konkordatsverhandlungen in Regensburg gewesen war und die mit dem Begriff des Kalküls aus dem Titel dieser Veranstaltung gut umschrieben ist. Das Vorbild der Politik muss man übrigens nicht lange suchen. Napoleon hatte 1801 nicht anders gehandelt, als er dem Konkordat den Erlass organischer Edikte folgen ließ, die Teilen von ersterem diametral widersprachen. Und so geschah es nun auch in Bayern. Im Jahr nach dem Konkordat erließ Max I. Joseph ein neues Religionsedikt. Dessen erster Paragraph sicherte jedem Einwohner Bayerns vollkommene Gewissensfreiheit zu. Weil das zwar die evangelische Bevölkerung beruhigte und gesellschaftlichen Unruhen vorbaute, aber den katholischen Klerus auf den Plan rufen musste, wurde in einer etwas kompliziert anmutenden Formulierung auch gleich noch das königliche Placet wieder eingeführt. Ohne Zustimmung des Monarchen durfte sich also kein kirchlicher Würdenträger öffentlich äußern. Natürlich entsprang der Passus der Sorge, die Kirche könnte sich gegen den Staat wenden und die Gläubigen womöglich eher dem Bischof als dem Landesherrn folgen. Für den Fall unliebsamer kirchlicher Positionen aber würde der Staat das Placet einfach verweigern, sodass eine Verlautbarung gar nicht erst erfolgen konnte. Dass sich Konkordat und Religionsedikt in beiden Punkten, Parität und Placet, diametral widersprachen, ist offensichtlich. Bleiben also zum Abschluss zwei Fragen. Erstens, was galt denn nun? Und wie gingen die Vertragspartner mit dem Widerspruch um? Ersteres ist rasch beantwortet. Max Joseph publizierte das Religionsedikt als zweite Beilage der Verfassung. Das Konkordat hingegen nur als Anhang dieser Beilage. Ein Teil der Forschung leitet daraus den Vorrang des Religionsedikts ab, weil diesem Verfassungsrang zukomme, dem Konkordat hingegen nur einfache Gesetzeskraft. Karl Hausberger, von dem die maßgebliche Monographie zur Konkordatspolitik stammt, zieht das zwar in Zweifel, kommt aber ebenfalls zu dem Schluss, dass die Regierung ihrerseits keinen Zweifel daran ließ, dem Religionsedikt den Vorrang einzuräumen. Ob also die Jure oder nur de facto, das Konkordat war dem Religionsedikt nachgeordnet, Parität schlug ausschließliche Katholizität und königliches Placet die bischöfliche Freiheit. Dieser 1818 geborene Widerspruch blieb während der gesamten Monarchie bestehen. Zu einer juristischen Lösung kam es bis 1918 nicht, was zur zweiten Frage führt, warum kündigte Rom den Vertrag nach diesem Affront nicht einfach? Ich kann das hier nur noch andeuten. Die Gründe liegen in der Vergangenheit ebenso wie in der Zukunft. Mit Vergangenheit meine ich die politische Lage des Heiligen Stuhls am Beginn des 19. Jahrhunderts, wie ich sie eingangs skizziert habe. Dem Papst zerrann seine Macht und überdies waren die kirchlichen Zustände nach dem Ende der alten Reichskirche chaotisch. Das monastische Leben lag brach, Pfarrstellen, ja, Bischofsstühle waren verwaist, weil die Frage nach Besetzungsrechten ungeklärt war. Die bis 1803 zuständigen Instanzen gab es häufig nicht mehr und Machtrivalitäten verhinderten einvernehmliche Lösungen. Überdies hätte es kein sonderlich gutes Licht auf den Heiligen Stuhl geworfen, das erste von ihm abgeschlossene Konkordat der nachnapoleonischen Zeit gleich wieder zu kündigen. Umso weniger, als Bayern zuvor jahrhundertelang ein verlässlicher Partner gewesen und die 1817 erreichten Zugeständnisse, Stichwort vor allem die erheblichen staatlichen Finanzleistungen, nun auch kein Pappenstiel waren. Außerdem, und das weist in die Zukunft, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Dass Bayern die Protestanten nicht zwangskonvertieren konnte, war auch der Kurie bewusst. Und das hartnäckig bekämpfte königliche Placet wurde staatlicherseits nie so restriktiv gehandhabt, wie Rom das befürchtet hatte. Das konnte man zwar 1818 nicht wissen, aber bereits 3 Jahre später, 1821, ging Max Josef erkennbar einen Schritt auf seine Kirche zu. In der Tegernseer Erklärung vom September 1821 nämlich erklärte er, der Verfassungseid der Beamten, und das waren ja auch Pfarrer, Bischöfe und Theologieprofessoren, dieser Verfassungseid beziehe sich nur auf die bürgerlichen Verhältnisse und verpflichte sie zu nichts, was den Grundsätzen der katholischen Kirche zuwiderlaufe. Und genau das war die große Angst der katholischen Kirche. Die Bedeutung dieser Erklärung liegt freilich nicht darin, dass sie irgendetwas an der verfassungsrechtlichen Situation, an Parität oder an Placet geändert hätte. Das blieb alles nach wie vor in Kraft. Die Bedeutung der Erklärung liegt darin, dass es der König war, der sie abgab und der Gestalt signalisierte, Ordnung und Wünsche der Kirche zu respektieren. So ganz freiwillig aber hat er sie auch nicht abgegeben, denn zum einen drohte der Papst katholischen Beamten die Ableistung des Verfassungseids zu untersagen, was unweigerlich gesellschaftspolitische Verwerfungen nach sich gezogen hätte. Und zum anderen war die Neuzirkumskriptionsbulle für die bayerischen Diözesen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erlassen. Das lang ersehnte Ziel der bayerischen Landeskirche also noch nicht in trockenen Tüchern. Wie eng alles mit allem zusammenhing, erkennen Sie an dem Umstand, dass die Bulle, die Intronisation der neuen Bischöfe und Erzbischöfe und die Tegernseer Erklärung an ein und demselben Tag veröffentlicht wurden. Dennoch, Staat und Kirche waren mit dieser Erklärung, und nun bin ich zuletzt sogar beim letzten der 3 Stichwörter dieser Veranstaltung angelangt, auf dem Weg zur Normalität. Spätestens mit dem Regierungsantritt Ludwigs I., seiner pro-katholischen Politik, dem monastischen Frühling der 1830er und 40er Jahre und der Einschränkung der staatlichen Plazettierungspraxis in den 1850er Jahren war jedenfalls klar, dass der einstige Konflikt eingedämmt war. Zwar nicht in der Theorie, wohl aber auf pragmatischer Ebene. Aber das wäre Thema einer anderen Veranstaltung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.